Sie hören einen Beitrag aus der Sendereihe Das Philosophische Café.
Herzlich willkommen zum heutigen Philosophischen Café, das ich heute bespielen darf. Als Andreas, Raphael und ich Anfang des Jahres die Organisation des Philosophischen Cafés Innsbruck an die neue Generation abgegeben haben, war noch nicht absehbar, wie speziell dieses Jahr werden wird. Und ich möchte daher ganz am Anfang Michaela und Sergej herzlich dafür danken, dass Sie das Philosophische Café auch unter pandemischen Bedingungen am Leben erhalten. Und natürlich wäre es netter, wenn wir jetzt alle in der Bäckerei sitzen würden. Ich hätte dann auch mein Lieblingsbier. Aber wir werden eines Tages zurückkehren zu unserem gewohnten Veranstaltungsformat. Und bis dahin bleiben wir geduldig und guten Mutes. Mein Thema heute ist Sexismuskritik bei Mary Wollstonecraft. Es geht also um eine Britin des 18. Jahrhunderts, die vielleicht einigen von Ihnen ein Begriff ist als frühe feministische Denkerin. Sie wird manchmal, würde ich sagen, verkleinert zu Schriftstellerin, Erzieherin, findet man immer noch diese Beschreibungen auch zeitgenössischen Werken. Das ist zu wenig. Mary Wollstonecraft war ein philosophischer Geist, sie war ein hochpolitischer Kopf und ist für die politische Philosophie definitiv eine ganz wichtige Referenz. Vielleicht hat auch der eine oder die andere mitbekommen, es gab eine Kontroverse anlässlich der Enthüllung eines Denkmales zu Ehren von Mary Wollstonecraft am 10. November in London. Und es ging um das Denkmal, das die britische Künstlerin Maggie Hamlings designt hat, die nicht allen hier entsprochen hat in ihrem Design. Manche sagen, das hätte auch Wollstonecraft nicht gefallen. Es ist eine nackte Frau, die sich herausschält aus so einer Metallummantelung und eben die Emanzipation der Frau darstellen soll. Nicht Wollstonecraft selbst, aber manche sagen, es ist irgendwie nicht passend. Spannende Diskussion. Manche sagen, immerhin hat diese Diskussion dazu geführt, dass manche sich gefragt haben, wer ist denn jetzt überhaupt diese Mary Wollstonecraft und warum verdient sie ein Denkmal? So kann man es natürlich auch sehen. Vielleicht kurz zum Leben von Mary Wollstonecraft, wer hier mehr nachlesen möchte. Und das Leben von Mary Wollstonecraft war wirklich aufregend, wenn auch kurz. Sie ist ja 11 Tage nach Geburt ihrer zweiten Tochter an Kindbettfieber verstorben. Wer mehr darüber lesen möchte, dem sei die Biografie von Lyndall Gordon empfohlen, Mary Wollstonecraft, A New Genius. Und das Leben von Mary Wollstonecraft hat begonnen 1759 in London in einer insgesamt siebenköpfigen Familie. Das Familienleben war nicht wirklich glücklich. Ihr Vater war der Sohn eines Webers, der sich dann als Landwirt versucht hat zu erhalten. Sie ist nicht wirklich geglückt. Er war dann auch alkoholkrank und Mary Wollstonecraft hat auch in ihrer Kindheit Gewalt erfahren. Sie hat auch ihre Mutter bis zum Lebensende dann gepflegt, bevor sie sich als junge Frau hier herausentwickeln und selbstständig werden konnte. Natürlich in gesellschaftlichen Umständen, die es eben nicht vorsahen, dass Frauen selbstständig sind, die eben erwartet haben, dass Frauen von einer Abhängigkeit durch den Vater gleich in die nächste gehen, nämlich die Abhängigkeit vom Ehemann. Das wollte Wollstonecraft partout nicht. Sie hat mit ihrer Freundin und einer ihrer Schwestern eine Schule gegründet, eine Reformschule, war dann auch an anderen Schulen angestellt, war Erzieherin in Irland. Sie selbst war auch halb irischer Abstammung. Und ihr großer Schritt zur Selbstständigkeit war 1787, wo sie beschlossen hat, Sprachen zu lernen, selbst zu arbeiten als Übersetzerin und zu schreiben. Sie wurde da ermutigt von entsprechenden auch Förderern und ist in radikalen Zirkeln verkehrt und hat viele wichtige Persönlichkeiten ihrer Zeit getroffen. Sie hat sehr viel getan, was Frauen in ihrer Zeit nicht tun würden, allen voran alleine zu verreisen. Sie ist als junge Frau bereits alleine nach Lissabon mit dem Schiff gereist, um ihre Freundin, die dort gelebt hat, zu pflegen, die ebenfalls dann gestorben ist. Sie ist allein nach Paris gereist, am Beginn der Französischen Revolution, um sich selbst ein Bild zu machen. Sie war eine große Anhängerin der Französischen Revolution, zumindest im Beginn. Sie ist auch mit ihrer ersten Tochter alleine durch Skandinavien gereist, im Auftrag ihres Ex-Mannes, einem amerikanischen Abenteurer. Also es ist eine spannende Biografie, wenn man sich hier näher vertiefen möchte. Es ist aber nicht heute mein Thema. Es geht mir eben heute um die, wie ich es nenne, Sexismuskritik, die Mary Wollstonecraft vorgebracht hat. Was ist Sexismus? Es ist kein Begriff, den Mary Wollstonecraft selbst verwendet hat. Ebenso wenig hat sie den Begriff des Patriarchats verwendet. Und doch sind beide Konzepte, Herzstücke ihrer, wie ich es nennen möchte, Befreiungsphilosophie. Um diese Befreiungsphilosophie nachzuvollziehen, möchte ich kurz vier Schlaglichter werfen auf, wie mir scheint, Wollstonecrafts zentrale politische, philosophische Grundüberzeugungen. Da steht ganz zunächst am Anfang die Überzeugung, der Mensch ist freigeboren. Das ist die Überzeugung des neuzeitlichen Naturrechtsdenkens, des Liberalismus der Neuzeit. Genau diese Überzeugung, die sich auch in den ersten Bürgermenschenrechtserklärungen findet, der Mensch ist freigeboren, ist für Mary Wollstonecraft ein Glaubensartikel ersten Ranges. Entsprechend dürfen sich Menschen auch frei entwickeln. Sie dürfen ihre Freiheit nützen, so sehr diese Freiheit nicht der Freiheit anderer im Wege steht, wie Wollstonecraft betont. Menschen dürfen sich nicht nur autonom ihrer Freiheit erfreuen, sondern auch kollektiv selbst bestimmen, selbst regieren. Wollstonecraft ist Anhängerin der Demokratie. In der Begrifflichkeit ihrer Zeit, sie ist Republikanerin. Das Ziel des Lebens aus Sicht von Mary Wollstonecraft ist die Entfaltung der Fähigkeiten, die jeder Mensch hat, die Selbstvervollkommnung. Und alle Menschen, das wäre eine vierte Grundüberzeugung, alle Menschen verdienen denselben moralischen Status, die gleiche Menschenwürde. Zunächst ist zu sagen, Mary Wollstonecraft war nicht die erste Feministin. Es gibt Vorgänger, von denen sie auch einiges bezieht. Auch dort, wo sie in anderen Dingen ganz anderer Auffassung ist, ein Beispiel wäre die britische Philosophin Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts, Mary Estelle, von der Wollstonecraft den einen oder anderen Gedanken übernimmt, obwohl sie sonst ganz stark sich mit ihr darin unterscheidet, dass Mary Estelle überzeugte Anglikanerin war. Mary Wollstonecraft hat den anglikanischen Glauben verlassen, als sie sich den Dissentern, auch den, kann man sagen, Sozianern zugewandt hat. Abtrünnigen Minderheitsreligionen, insbesondere beeinflusst wurde sie hier vom radikalen Predigerphilosophen Richard Price. Und am Ende ihres Lebens war sie überhaupt skeptisch oder wie manche auch sagen könnten, atheistisch. Das heißt trotzdem, in Mary Estelle hat sie hier eine Vorläuferin. Und von ihrer Zeitgenossin, der britischen Historikerin und politischen Philosophin Catherine Macaulay, hat Wollstonecraft auch ganz zentrale Ideen für ihre Philosophie der Pädagogik übernommen. Also Mary Wollstonecraft hat, wie gesagt, nicht den Feminismus erfunden. Es geht weit zurück ins 17. Jahrhundert in Frankreich zum Beispiel. Aber was ist jetzt bei ihr so interessant? Also sie hat diese politischen Grundüberzeugungen und spürt diesen Widersprüchen nach zwischen diesen Überzeugungen und der gegenwärtigen Gesellschaft. Sie spricht vom Present Corrupt State of Society. Also die Gesellschaft, die sie sieht, in der sie lebt, die wird diesen Grundüberzeugungen nicht gerecht. Und daher kommt ihre Gesellschaftskritik in mindestens drei, wie ich es nachzeichnen würde, drei Stoßrichtungen. Und die erste und oft unterschätzte Stoßrichtung ist die soziale Frage. Mary Wollstonecraft war Republikanerin und Liberale, als der Liberalismus nicht noch getrennt war von protosozialistischen Anschauungen. Und das sieht man ganz stark am Beginn der Französischen Revolution, wo dann auch zum ersten Mal soziale Rechte verankert wurden. Und das sieht man auch bei den Befürwortern und Sympathisanten der Französischen Revolution in England, wie bei Mary Wollstonecraft und ihrem radikalen Kreis. Mary Wollstonecraft spricht sich dagegen aus, die soziale Frage nur mit Almosen und Oberflächenkosmetik zu lösen. Sie möchte grundlegende Reformen des Eigentumsrechts. Sie spricht vom Dämon des Privateigentums. Eine zweite Stoßrichtung ist die Kritik an der politischen Unfreiheit. Sie möchte mehr Demokratie und hat hier eben die Französische Revolution als hoffnungsvolle Entwicklung begrüßt zu Beginn und betritt genau zu diesem Punkt, als man in England darüber diskutiert, inwiefern die Revolution in Frankreich ein Vorbild sein könnte oder umgekehrt ein Verhängnis, das man unbedingt vermeiden sollte, betritt sie die politische Bühne im sogenannten Pamphletkrieg, im sogenannten Pamphlet War. Und sie richtet ihr Pamphlet an einen sehr respektablen Abgeordneten und Philosophen, nämlich Edmund Burke. Und das ist ihre erste große politische Schrift, A Vindication of the Rights of Man, die sie 1790 vorlegt, nur wenige Wochen nachdem Burkes Sicht auf die Französische Revolution erschienen ist. Ja, die dritte große Stoßrichtung ihrer Gesellschaftskritik, und das ist heute im Zentrum meiner Ausführungen, ist der Status der Frau. Das, wenn sie das vergleicht, also mit ihren Grundüberzeugungen, dann muss sie feststellen, die Frau ist eben nicht freigeboren. Sie wird geboren im Zustand eines Kindes, bestenfalls, wenn nicht einer Sklavin, die eben ständig von Herren, Vätern, Ehemännern, Vormündern gegängelt und bestimmt wird. Frauen dürfen sich auch nicht politisch selbst bestimmen. Sie sind ausgeschlossen vom Status der Bürgerinnen. Sie sind für die Care-Arbeit, die Familienarbeit zuständig. Die politische Öffentlichkeit ist eine männliche Zone, wo Frauen nichts verloren haben. Das ist für Wollstonecraft ein großes Unrecht, und sie betont immer wieder, dass Frauen, weil sie die gleiche Vernunft haben, weil sie die gleichen Fähigkeiten haben, wenn man sie nur entsprechend sich entfalten ließe, dass Frauen absolut fähig sind, auch in politischen Fragen sich eine Meinung zu bilden. Und sie geht hier, wie gesagt, mit gutem Beispiel selbst voran. Sie schreibt an einer Stelle, Frauen, they must have a civil existence in the state, married or single. Frauen müssen als Bürgerinnen anerkannt werden. Sie brauchen eine Existenz, die der Staat anerkennt als Bürgerin und unabhängig von ihrem Status als Singlefrauen oder verheiratete Frauen. Was Wollstonecraft ebenfalls massiv kritisiert, ist, dass Frauen der gleiche moralische Status verwehrt wird. Sie spricht an vielen Stellen davon, dass Frauen in ihrer Zeit, in ihrer Gesellschaft eher wie Tiere behandelt oder als Tiere gesehen werden, als Dinge, Puppen oder Spielzeug oder als Halbwesen, Half-Beings. Sie werden nicht als vollwertige Menschen gesehen. Ihnen wird die gleiche Würde, der gleiche moralische Status vorenthalten. Was sind die Gründe für diesen beklagenswerten Zustand der Frauen? Was schreibt hier Wollstonecraft? Natürlich, an sozusagen der Oberfläche sind es Gesetze, sind es rechtliche Ausschlüsse, aber ihr geht es, und da trifft sich bei ihr die politische Philosophin mit auch der Erzieherin und der Ethikerin, ihr geht es um die Tiefenstruktur, den ideologischen Unterbau dieser Ungerechtigkeiten. Und auch wenn sie den Begriff nicht verwendet, diese Tiefenstruktur ist die gesellschaftliche Ordnung des Patriarchats. Was ist ein Patriarchat? Was ist eine solche Ordnung? Das Patriarchat ist eine gesellschaftliche Ordnung, wo die Quelle des moralischen Status das männliche Geschlecht ist. Männer sind vollwertige Wesen. Frauen sind es nicht. Männer sind die eigentlichen Menschen. Die haben den moralischen Status, die einen quasi Eigenwert dieser männlichen Personen nahelegt. Das Patriarchat ist, anders als manchmal sinuiert wird, nicht ein System, wo die Quelle der Macht vom männlichen Geschlecht ausgeht. Auch Frauen können in patriarchalen Ordnungen mächtig sein, aber sie können nie gleichwertig sein. Das war auch Mary Wollstonecraft bewusst, und sie kritisiert insbesondere das normative Bewusstsein, dass dieses Patriarchat als gesellschaftliche Ordnung hervorbringt, perpetuiert, stabilisiert. Und dieses normative Bewusstsein kann man, und ich würde es als Sexismus bezeichnen. Das ist Sexismus, nämlich eine klare Hierarchie von von Geschlechtern, das männliche Geschlecht on top, Nummer 1, und die Frau abgestuft. Und was hat das für Folgen? Wenn wir moraltheoretisch darauf blicken, dann können wir eine Unterscheidung anwenden, die in der philosophischen Ethik sehr wichtig ist, nämlich innerhalb dieser Gruppe der Personen mit dem vollwertigen moralischen Status als Menschen gilt eine andere Moral als gegenüber den Personen, die nicht diesen Status haben. Man könnte sagen, innen zwischen Männern gilt eine statusbasierte Moral und außerhalb gegenüber Frauen regiert eine reziprok strategische Moral. Was ist der Unterschied? Wenn ich sage, ich gestehe jemandem den gleichen Status zu, dann schulde ich diesem Menschen etwas aufgrund dieses gleichen Statuses. Ich habe Pflichten, die aus diesem Status erwachsen. Wenn ich sage, jemand hat nicht den gleichen Status, ist immer schon niedrig im Vergleich zu mir an Wertigkeit, dann schulde ich dem nichts, wenn er keinen Eigenwert hat. Ich schulde dieser Person das, was ich für richtig halte, entsprechend des instrumentellen Wertes dieser Person für meine Interessen. Und genau das ist das normative Bewusstsein des Sexismus. Dieses Bewusstsein konkretisiert sich in einem spezifischen Imperativ, der dann an Männer gerichtet ist, in solchen gesellschaftlichen Ordnungen. Und dieser Imperativ würde lauten, behandle Frauen so, wie es dir dient, wie es dir gefällt, wie es dir nützlich ist. Ich kann sagen, das ist der kategorische Imperativ des Sexismus an Männer gerichtet. Behandle Frauen so, wie es dir dienlich ist. Und umgekehrt führt jetzt dieser kategorische Imperativ an Männer gerichtet dazu, dass Frauen ebenfalls ein Imperativ quasi aufgedrängt wird, der aber hypothetischer Natur ist. Und zwar, wenn du von Männern gut behandelt werden willst, dann diene ihren Interessen, sei ihnen gefällig oder erwecke zumindest den Anschein. Ja? Und meine These wäre ja, dass Mary Wollstonecrafts Sexismuskritik ansetzt an diesen beiden Imperativen und sehr genau versteht, dass diese kategorischen Imperative die zwei Enden eines Knäuels sind, das man nicht auflösen kann, ohne eben beide Enden anzugreifen. Beide diese Imperative verstärken sich gegenseitig, bedingen sich gegenseitig und es wirkt eben hier beides zusammen. Mary Wollstonecraft kritisiert, dass Frauen diesen hypothetischen Imperativ durch Erziehung und Sozialisation verinnerlichen, dass sie quasi erzogen werden, genauso zu handeln. Wenn du von Männern gut behandelt werden willst, dann diene ihnen seinen gefällig. Sie schreibt, Frauen werden seit ihrer Kindheit erzogen, insbesondere auch durch das Vorbild ihrer Mütter, dass sie Schwächen zeigen müssen, Hilfsbedürftigkeit signalisieren, Gehorsam nach außen üben, um von Männern beschützt zu werden oder das zu halten, was sie möchten. Und sie schreibt weiter, wenn sie hübsch sind, dann ist ohnehin alles egal. Das alleine zähle, wird von der Gesellschaft den Mädchen eingetrichtert, zumindest solange diese Schönheit währt. Und wo Mary Wollstonecraft diesen jetzt also von Frauen gespiegelten, übernommenen, hypothetischen Imperativ dieses sexistischen normativen Bewusstseins verortet und ganz klar kritisiert ist Rousseaus Erziehungsroman Emile. Da kommt dieser Imperativ ganz deutlich hervor. Also die Frau soll schauen, dass sie ihre Interessen möglichst dadurch durchsetzt, dass sie sich als besonders weiblich, besonders schwach, besonders nicht vernunftbegabt zeigt, dann wird sie glücklich. Und das ist für Mary Wollstonecraft ein großer Affront. Sie sagt da nur zu, what nonsense. Ja, what nonsense. Also dieser hypothetische Imperativ, der hier Frauen aufgegeben wird, den nimmt sie besonders in den Blick. Wie ändern? Ja, wie kann man diesen Sexismus bekämpfen? Mary Wollstonecraft geht eben, das wäre meine Rekonstruktion, an diese beiden Imperative heran und spricht auf unterschiedlichen Ebenen zu Männern und zu Frauen, weil für beide eben unterschiedliche Imperative in dieser sexistischen Matrix gelten. Für sie ist klar, dass die kulturelle Ordnung des Patriarchats nicht einfach von oben geändert werden kann. Gesetzesreformen alleine würden nicht ausreichen. Man muss in diese tiefen Struktur hineingehen. Und das, was sie vorschlägt, ist eine Transformation sozialer Beziehungen. Transformation sozialer Beziehungen die zu leisten wäre von Frauen und Männern, von Individuen beiden, beider Geschlechts. Das ist ihr großes Thema, dass Männer und Frauen beide aufgerufen sind, diesen jeweiligen Imperativen zu entsagen und sie durch andere zu ersetzen. Besonders richtet sie sich natürlich aber auch an die Frauen, die natürlich, Wollstonecraft ist hier Materialistin, geprägt sind vom Umfeld, von der Erziehung, von der Gesellschaft, aber trotzdem auch nicht nur Opfer sind, die alles mit sich machen lassen müssen, denn sie haben Vernunft, sie haben Reflexionskompetenz, sie können nachdenken und gerade über ihre Interessen nachdenken, das ist ihr zentrales Argument. Sie schreibt an einer Stelle, und das ist sehr aussagekräftig, worum es ihr geht bei dieser Transformation sozialer Beziehungen. It is time to effect a revolution in female manners. Es ist Zeit, eine Revolution hervorzubringen, was das Verhalten von Frauen betrifft, weiblichen Umgangsformen. It is time to restore them, women, their lost dignity and to make them, as a part of the human species, labor by reforming themselves to reform the world. Also Frauen müssen endlich als Teile der Menschheit, der gleichen menschlichen Spezies, ihre verlorene Würde wiedererlangen, damit sie an sich selbst arbeiten und sich reformieren und dadurch die Welt reformieren. Also sich selbst verändern und dadurch die Welt verändern. Das ist, was Wollstonecraft hier vorschwebt. Also sie spricht Männer an und sie spricht Frauen an in der Kritik dieser beiden Imperative. Und wenn wir jetzt nochmal diesen kategorischen Imperativ an Männer gerichtet ansehen, der im Sexismus dieses normative Bewusstsein ausdrückt, behandle Frauen so, wie es dir dienlich ist, wie es dir gefällt, wie es dir beliebt. Da sagt sie, nein, das ist letztlich ja, ein Fehlschluss. Wer diesem Imperativ folgt, der verfehlt gerade das, was ihm nützlich ist und was ihn glücklich macht. Sie greift also dieses Nutzenargument auf, das in diesem Imperativ steckt, und wendet es so, um zu argumentieren, wahrer Nutzen, wahres Glück kommt erst, wenn man Frauen den gleichen moralischen Status zugesteht. Ansonsten droht individuellen Männern oder auch der Gesellschaft insgesamt Unheil. Sie bringt viele Beispiele und Argumente genau für diese These. Natürlich zunächst, Frauen übernehmen diesen hypothetischen Imperativ auf der anderen Seite, wenn du von Männern ja, geachtet werden möchtest, beschützt werden möchtest, dann sei ihnen dienlich, erwecke den Anschein, sei ihnen gefällig, erwecke den Anschein. Frauen werden Opportunisten. Ja? Dieser sexistische Imperativ an Männer gerichtet macht aus Frauen Menschen, die nach ihrem Vorteil suchen, wo immer sie können. Das ist nicht zum Nutzen des Mannes. Insbesondere wenn Frauen erzogen werden zu gefallen, also mit ihren körperlichen Reizen entsprechend sich Vorteile zu erheischen, dann werden sie nicht mehr damit aufhören, wenn sie einmal ja, damit begonnen haben. Sie werden keine stabilen Beziehungen mit Männern führen können. Sie werden immer diese Koketterie einsetzen zu ihrem Vorteil. Das ist ein weiteres Argument, das Wollstonecraft hier bringt. Und insgesamt ohne diesen gleichen moralischen Status, der dann eben auch gleiche Rechte wie Bildung und Entfaltung mit sich bringt, ohne diesen gleichen moralischen Status werden Frauen keine wertvolle Mitglieder der Gesellschaft sein können. Sie werden ungebildete Mütter sein, die ihren Kindern nicht alles geben können, die zu wenig wissen von Heilkunde, die Fehler machen, die unzufrieden sind mit sich selbst, die psychisch leiden. Sie spricht natürlich nicht schon von Psychologie, das kommt dann erst ein paar Jahrzehnte später, aber sie spricht davon, dass Frauen in einem ungesunden geistigen Zustand sind, die sich eben hier in dieser sexistischen Matrix ja, wiederfinden und nicht Widerstand leisten. Sie rät also Männern dazu, diesen kategorischen Imperativ des Sexismus zu ersetzen durch einen Imperativ, der lauten würde, behandle Frauen als moralisch Gleiche und du wirst den größten Nutzen davon tragen, den größten Vorteil davon tragen. Dieser größte Vorteil liegt in diesem Ideal, das Wollstonecraft hat, einer partnerschaftlichen, einer kooperativen ja, Beziehung zwischen Männern und Frauen, eine partnerschaftliche Ordnung des Geschlechterverhältnisses. Was sagt sie jetzt Frauen, die diesen hypothetischen Imperativ übernehmen, wenn du eben von Männern irgendwas bekommen willst, dann erwecke den Anschein, dass du ihnen gefällig bist und diene ihren Interessen. Auch hier argumentiert Wollstonecraft damit, dass es nicht die aufgeklärten Interessen der Frau sind, diesen Imperativ zu leben, ihm zu folgen, diese Handlungsmaxime sei abzulegen. Denn Frauen werden früher oder später wertlos sein, wenn sie ihren Wert nur aus der Perspektive des Mannes beziehen, für den sie jeweils dienlich und gefällig sind, ohne einen Selbstwert, ohne sich selbst einen moralischen Status zuzuschreiben, werden sie unglücklich sein und ihr Lebensziel verfehlen. Sie werden in einer falschen Weiblichkeit verharren und sie werden darunter leiden. Das heißt wiederum, Idee, Kritik an diesem hypothetischen Imperativ mit den aufgeklärten Interessen. Frauen sollen also widerstehen. Und Wollstonecraft sagt und deutet an, dass es gar nicht so leicht ist, diesem Imperativ zu widerstehen, nicht nur, weil er gesellschaftlich tradiert und perpetuiert und sogar eingegossen ist, sondern weil Frauen natürlich hier und da kurzfristige Vorteile daraus erhalten können, wenn sie sich entsprechend diesem hypothetischen Imperativ verhalten. Sie sollten aber die langfristigen Nachteile in Erwägung ziehen. Das ist ihr Argument, dass man vielleicht als junge Frau sehr gut damit lebt, wenn man sich das holt von Männern mit Tricks und Koketterie, was man möchte. Später, wenn man altert, das reproduktive Alter überschritten hat, dann wird man dafür schwer bezahlen mit großem Unglück. Das ist ihre These in dieser Hinsicht. Also für sie ist Sexismus kritikwürdig, aber es ist kein Problem jetzt allein der Männer oder der Frauen, sondern es geht um die Kritik dieser sexistischen Matrix in Form dieser normativen Handlungsmaximen, die dieses sexistische Menschenbild hervorbringt. Diese Handlungsmaximen, die eben für Frauen und Männer unterschiedlich sind, auf so spezifische Weise beantwortet, entgegnet werden müssen, aber doch letztendlich mit einem ähnlichen oder gleichen Argument, nämlich dem der gleichen Interessen. Und für sie ist klar, je mehr Frauen diesem hypothetischen Imperativ widerstehen und sich selbst achten, das ist nämlich die Maxime, der Frauen folgen sollen, handle so, dass du in deinen Augen dich selbst achten kannst und von anderen geachtet werden kannst. Wenn sie dieser Maxime folgen, würden mehr Männer auch bereit sein, diesen Schritt zu machen, von einer strategisch reziproken Moral zu einer statusbasierten Moral, was Frauen betrifft. Also Frauen müssen sich selbst respektabel machen, als respektabel erweisen, damit sie auch diesen Status von immer mehr Männern zugeschrieben bekommen. Das ist auch die Idee. Das heißt, diese beiden Imperative stabilisieren sich, wie gesagt, und müssen zugleich angegangen werden. Und je mehr Männer Frauen diesen moralischen Status mit entsprechenden Rechten zusprechen, desto mehr können sich Frauen, wie gesagt, auch selbst entwickeln und selbst behaupten. Beides hängt zusammen. Also Sexismus ist etwas, das beide Geschlechter angeht. Am Ende steht das Ideal, dass Tugend keine Geschlechterunterschiede kennt. Es gibt keine spezifisch männliche Tugend, keine weibliche Tugend, so wie es auch keine weiblichen und männlichen Themen oder Fächer gibt. Es ist für Wollstonecraft das Ziel, tatsächlich hier Human Virtue, wie sie sagt, anzuvisieren. Es geht um menschliche Tugend, nicht um geschlechtlich differenzierte Tugenden. Es geht um eine geschlechteregalitäre Gesellschaft. Spannend finde ich an diesem Argument der aufgeklärten Interessen, mit der Wollstonecraft hier Sexismuskritik übt, dass, wie gesagt, Frauen nicht völlig ohnmächtig sind in dieser Sichtweise, sondern trotz Prägung und gewisser Determination durch gesellschaftliche Umstände ihnen von Wollstonecraft ein gewisser kleiner, vielleicht sehr kleiner Bereich von Handlungsmacht, von Agency zugeschrieben wird, den Frauen auch nützen müssen. Ja, so klein auch diese Freiheit ist, so wichtig ist es, im richtigen Moment vielleicht auch eben Widerstand zu leisten, dort wo es möglich ist, auch wenn es etwas kostet. Das traut sie Frauen zu, das verlangt sie von Frauen. Ebenfalls spannend finde ich, dass ihre Sexismuskritik nicht nur jetzt eine ethische Argumentation ist. Sie sagt ja nicht, hier wird Frauen die gleiche Würde vorenthalten, das ist ungerecht aus Sicht einer bestimmten Moral, sondern sie verwendet letztlich auch ein empirisches Argument, dass das Folgen der Handlungsmaxime, wenn du etwas von Männern willst, dann sei ihnen gefällig, dass das zu schlechten Konsequenzen führt, die Frauen gar nicht wollen können. Ebenso bei Männern. Handle Frauen so, wie es dir dienlich ist, wie es dir gefällt. Das führt ebenfalls zu Konsequenzen, die Männer nicht wollen können. Das ist ein empirisches Argument. Zumindest hat es empirische Anteile. Und das kann man natürlich dann auf andere Weise bestreiten, widerlegen oder auch stützen als klassische philosophische Argumente. Da würde mich dann auch für die Diskussion interessieren, wie ihr das seht, wie Sie das sehen. Was wissen wir heute 250 Jahre nach Mary Wollstonecraft über diesen empirischen Bestand? Spannend finde ich auch, dass dieses Argument der aufgeklärten Interessen von Interessen ausgeht, die für Männer und Frauen letztlich dieselben sind. Beiden geht es darum, respektiert zu werden als Menschen, um aufrichtige Beziehungen zu führen, nicht manipuliert zu werden, sich selbst zu entfalten, ein gutes Leben zu führen. Ja, also hier ist kein Geschlechterunterschied sichtbar. Für die Diskussion, wie seht ihr, wie sehen Sie dieses Argument der aufgeklärten Interessen? Welche Grenzen hat es? Wo kann es sich vielleicht nicht so leicht verfangen? Wo kann es nicht wirken? Eine andere Frage, die mich für die Diskussion interessieren würde, mit euch, mit Ihnen zu besprechen, welche Hindernisse bestehen heute in unserer Gesellschaft, bestehen weltweit für geschlechteregalitäre Gesellschaften? Wo gibt es hier Probleme, was den gleichen moralischen Status von Frauen betrifft? Ich freue mich auf die Diskussion am Donnerstag mit Ihnen. Für die, die nicht dabei sein können, jetzt schon meine Verabschiedung und die besten Wünsche für eine hoffentlich entspannte, gemütliche Weihnachtszeit. Und ich darf mich verabschieden mit einem Zitat, mit einem Lieblingszitat von mir, von Mary Wollstonecraft. Das zeigt ja, sie wäre vielleicht auch noch als Existenzialistin wieder zu entdecken. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Life is a labor of patience, a conflict. And the utmost we can gain is a small portion of peace, a kind of watchful tranquility that is liable to continual interruptions.
Sie hörten einen Beitrag aus der Reihe Philosophisches Café. Das Philosophische Café Innsbruck findet einmal im Monat in der Kulturbockstube Die Bäckerei in Innsbruck statt. Weitere Informationen finden Sie unter www.philocafé.at.